Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag neue Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und Thema heute Nachmittag ist hier in Ulm die israelitische Gemeinschaft, beziehungsweise es geht ein bisschen ja um das Judentum, um den jüdischen Glauben. Es geht um das Ganze, was irgendwo in dem Kontext mit zu tun hat. Und ich freue mich, dass ich jemanden sehr Sachkundigen dazu im Studio habe. Als Gast heute ist der Rabbiner der Ulmer Gemeinde, ist der Herr Schnör-Trepnik bei uns im Studio. Herr Trepnik, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Sind, glaube ich, schon mehrmals oder nicht das erste Mal hier heute in der Plattform. Also zumindest waren Sie auch schon beim Sender. Ich denke trotzdem, weil Sie wahrscheinlich nicht jeder kennt, machen wir mal eine kurze Vorstellrunde. Erzählen Sie vielleicht ganz kurz über sich, wer Sie sind, seit wann Sie schon in Ulm sind. So ein bisschen den Background, dass man ein klein bisschen Bescheid weiß, wie so einfach Ihr Bezug zu Ulm ist. Natürlich klar, Sie sind der Rabbiner, aber trotzdem einfach, was Ihnen so wichtig ist, mal so ein Kürzer, damit die Hörer wissen, wer der Herr Trepnik ist.
So, schönen guten Tag. Mein Name ist, wie Sie gesagt, Schnör-Trepnik. Ich bin seit Mitte 2000 hier in Ulm, der Rabbiner der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg hier in der Region Ulm. Ich bin hier natürlich mit meiner Frau, mit unseren Kindern. Mittlerweile fühle ich mich natürlich auch hier zu Hause. 19 Jahre ist ziemlich lange Zeit. Und ich bin direkt aus Israel nach Ulm gekommen. Ich bin in Israel geboren, aufgewachsen, hatte vorher gar keinen Bezug, nicht nach Ulm und nicht mal nach Deutschland. Meine Vorfahren kamen aus Osteuropa nach Israel. Also der erste in der Familie, der wirklich in Deutschland lebt.
Wie kam es dazu, dass Sie sich dann für Ulm entschieden haben? Gab es da irgendwann mal, ich nehme an, Sie haben auch irgendwann dann eine theologische Ausbildung gemacht, irgendwann so eine Laufbahn, vielleicht mit, also wenn ich das auf die Kirchengemeinde so im Christentum übertrage, vielleicht verschiedene Stationen, dass dann irgendwann nach einer gewissen Zeit ein Wechsel ansteht und kam dann irgendein Ruf? Gibt es eine Stelle in Deutschland oder wie war das dann bei Ihnen?
Ein klein bisschen anders. Es ist bei uns im Judentum. Es gibt schon ein Theologie- bzw. rabbinisches Studium. Ist klar, um ein Rabbiner zu werden. Allerdings, es gibt keine Wechselung und keine Berufung. Und deshalb ist es mir eine ganz normale Stelleausschreibung für die Gemeinde gewesen, dass sie einen Rabbiner für die eventuellen jüdisches Leben in Ulm suchen. Die Ausschreibung war sehr, sehr bescheiden, weil damals existierten hier in Ulm gar kein jüdisches Leben und nicht mal eine organisierte jüdische Gruppe. Also zwischen den Jahren 1948 und 1990 waren in Ulm ganz wenig Juden und deshalb war hier gar nichts. Erst mit den neuen Zuwanderern aus Osten sind wieder eine Gruppe hier in Ulm zusammengekommen. Und es waren nicht wirklich viele, die haben sich Interesse gehabt, beziehungsweise nicht viele, die überhaupt bereit waren, nach Ulm zu kommen und hier zu versuchen, sozusagen was zusammenzustellen.
Was war dann der Reiz für Sie, nach Ulm zu wechseln? War es das Ulmer Münster, die Bekanntheit des Ulmer Münsters oder einfach die Donau oder einfach das Interesse, doch auch mal hier in Deutschland mal was anderes kennenzulernen? Oder was war da so der Reiz, gerade nach Ulm zu kommen?
Der Anreiz war viel Fantasien und viel Energie, dass man gehofft, hier in Ulm irgendwann mal was zusammenzubauen.
Das heißt, für Sie war auch die Herausforderung im Prinzip aus einem, ja, sehr, sagen wir mal, Sie hatten noch keine Räumlichkeiten, das heißt, da kommen wir gleich nochmal drauf, im Prinzip aus einer noch großen Baustelle, möchte ich fast sagen, etwas zu formen, um dort dann wieder ein jüdisches Leben zu ermöglichen.
Mhm. Ganz genau. Ich gehöre auch zu einer weltweit jüdischen Organisation, heißt Chabad Lubavitch, und Ziel dieser Organisation ist, überall wo Juden gibt, denen die Möglichkeit zu geben, jüdisches Leben anzubieten und so weiter. Und wenn hier in Ulm eine Gruppe von Juden zusammenkamen und wollten ein bisschen jüdisches Leben haben, das war einen Anreiz genug zu sagen, wir probieren es.
Ja, weil Sie das gerade sagen, jüdisches Leben in Ulm. Wir haben vor der Sendung ganz kurz gesprochen. Ich habe verstanden, dass die Tradition des jüdischen Lebens in Ulm sehr, sehr weit zurückgehen, also bis ins 13. Jahrhundert ungefähr.
Das ist wahr. Meines Wissens, die erste jüdische Gemeinde hat man in Ulm 1236, 37 gegründet. Wir kennen alle die jüdischen Grabsteine hier in Ulm, die aus dem 14. Jahrhundert stammen. Die damaligen jüdischen Friedhof existierte gar nichts mehr, aber eine dieser Steine hat man später noch gar als Grundsteinlegung in Ulmer Münster verwendet. Die Steine ist im Museum zu sehen. Also eine sehr, sehr weiten jüdischen Tradition. Nachher Judenhof, Kronengasse gab es mal eine Synagoge, Weinhof, die ehemalige Synagoge und so weiter.
Das heißt, die Tradition des Judentums ist in Ulm sehr weit zurückverfolgbar und sehr ausgeprägt. Und weil Sie sagen, ich glaube, im handwerklichen Bereich weniger, aber mehr oder doch kaufmännischen Bereich, doch im Mittelalter war auch, glaube ich, sehr viel jüdische Aktivität. Ist das?
Das ist wahr. Unseren Wissens waren hier noch gar später, also bis 1930, 35 noch gar, ziemlich viele jüdische Unternehmen und Geschäftsleute.
Ja, und prominente Namen gibt es ja auch, der prominenteste.
ja. Jetzt ist immer schwierig, eine Prominente zu nennen, weil die anderen werden sagen, die sind genauso prominent. Ja. Aber die Familie Einstein ist wahrscheinlich bekannt. Albert Einstein, der hier in Ulm auf der Welt kam, aber ist nicht die einzigste. Letzte Woche besuchte uns die Familie Strauß aus Israel, die stammen selber aus Ulm. Und die Eltern und Großeltern hatten hier große Geschäfte gehabt. Und ja.
Das heißt, die Tradition ist auf jeden Fall sehr groß, sehr ausgeprägt. Und was war denn zu den Spitzenzeiten? Also mal die maximale ungefähre Größe. Also natürlich, die Stadt war vor 100 Jahren und früher natürlich viel kleiner, aber ungefähr so die maximale Größe.
Um die 700 Mitglieder war die höchste Zahl.
Und das in einer Zeit, in der Ulm natürlich noch wesentlich kleiner war. Das heißt, im Prozentsatz ist es ein relativ höherer Anteil, als es dann heute ist, denke ich. Und heute
ist um die 500 Mitglieder, also prozentuell ist natürlich deutlich weniger heute als damals. Die Gemeinde war damals auch sehr aktiv, ist nicht immer noch vergleichbar mit prozentuellen Mitgliederzahl. Und ich denke, die Gemeinde heute ist auch noch ziemlich aktiv im Vergleich mit 500 Mitgliedern.
Ja, Sie haben vorher angedeutet, dass es auch eine Vernetzung gibt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind jetzt, also in Ulm, Sie sind, was genau ein Rabbiner ausmacht, kommen wir ja gleich auch noch drauf, aber Sie sind jetzt quasi in Anführungszeichen mal der Chef der Ulmer Gemeinde. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sind auch vernetzt einmal in Baden-Württemberg und darüber hinaus, glaube ich, ist das so richtig?
Es ist so, dass wir sind eigentlich Teil der württembergischen Gemeinden. Baden und Württemberg sind bei uns genauso wie bei den christlichen Gemeinden getrennt. Und wir haben die sogenannte israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg. Und wir sind eigentlich nur Zweigstellen von dieser Gemeinde. Das heißt, es ist eine Landesgemeinde, die gibt es ganz selten mittlerweile in Deutschland. Aber sind wir sozusagen eine der wenigen, die noch so geblieben. Praktischen Gründen, es ist für uns leichter, eine zentralen Verwaltung für ganz Württemberg in Stuttgart zu haben mit Zweigstellen und eine der größten sind hier in Ulm. Aber die Vernetzung geht natürlich über Württemberg hinaus. Wir haben eine Gruppe von Rabbiner in Deutschland, es gibt noch gar Vernetzung in Europa und eine weltweite Vernetzung. Wir haben einen jährlichen internationalen Treffen in New York, wo fast 5000 Rabbiner aus der ganzen Welt zusammenkommen für eine lange Wochenende, Seminaren und Austausch.
5000, ja, das ist schon eine erhebliche Anzahl. Wenn wir gerade dabei sind, im prozentualen Anteil der Bevölkerung. Ich glaube, in Deutschland ist der Anteil jüdischer Menschen nach wie vor relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Oder ist das, also wenn man jetzt mal auf Deutschland schaut, leben bei uns sehr viele Menschen in der
In Deutschland leben momentan um die 200.000 Juden.
Ja.
Nicht alle sind natürlich Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Das muss man sagen. Manche sind keine Mitglieder oder keine offiziellen Mitglieder der jüdischen Gemeinden, aber schätzungsweise um die 200.000.
Ja, und das ist mehr als in anderen europäischen Ländern, also, oder?
Es ist eher weniger. Prozentuell ist auf jeden Fall weniger. In Frankreich, in England leben deutlich mehr Juden.
Ja, und ich nehme an, oder wenn ich das richtig weiß, prozentual in den USA, glaube ich, ist es am häufigsten, nicht mal von Israel natürlich abgesehen, das ist klar, aber USA ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher auch Anteil.
Russland, Ukraine, also es gibt schon andere Länder, wo es ziemlich viel, noch gar in Australien leben, meines Wissens, um die 200.000 Juden, wo die Bevölkerung nicht ganz so.
Ja, und sie sind alle irgendwo dann über letztendlich die Glaubensgemeinschaft der miteinander in Verbindung von Netzen. Sie haben ja gesagt, sie treffen sich dann auch einmal jährlich. Also sie sind da sehr rege, sehr aktiv auf jeden Fall in ihren Glaubensaktivitäten, sagen wir mal so. Und sag mal, das geistliche Herz, ist das dann in Israel angesiedelt, auch dort mit den, sagen wir, mit den heiligen Städten, oder wo ist dann sozusagen einfach mal, so wie die Christen natürlich auch in diese Richtung schauen, ist das so quasi dann das Herz irgendwo, das Religiöse, oder kann man das so eigentlich definieren?
Das geistliche Herz ist natürlich in Israel, es ist noch gar so, dass jede Synagoge wird Richtung Jerusalem ausgerichtet, auch hier in Ulm, aber auch die Uralten, also es ist seit immer so. Allerdings der große Unterschied ist, dass im Judentum keine Hierarchie gibt, das heißt, es gibt keinen Oberrabbinat oder sozusagen obersten Autorität, der in Israel lebt, in dem Sinn. Da spielt natürlich die geistlichen Sinn schon, dem herzlichen Sinn schon, aber jetzt nicht von bestimmten Personen oder bestimmten Gremium.
Das heißt, wenn man mal ein bisschen vergleicht, jetzt mal mit anderen, oder wenn ich mal bei der Christenkirche jetzt bei den Katholiken schaue, da gibt es natürlich eine Person wie den Papst oder den Papst, der als Oberhaupt irgendwo vorne dran steht. Das gibt es im Judentum vergleichbar
gar
dann nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Ja, das heißt, es sind viele auf einer gleichen Ebene. Und das heißt, kann man sagen, dass dann im Prinzip die Funktion, wie Sie es wahrnehmen als Rabbiner, im Prinzip dann die geistliche Führungsebene ist und im Prinzip darüber hinaus gibt es da nichts mehr? Ist das so? Oder? Ja, natürlich.
Also ansonsten gar nichts.
In menschlicher Form
gibt es gar keine Hierarchie. Auch ein Rabbiner ist nicht unbedingt eine aufgehobene Person, sondern ein Rabbiner ist jemand, der Religion, Theologie studiert, Judentum studiert, kann sich zu dem Thema ein bisschen mehr vielleicht als jemand anders, der das nicht so viel studiert, aber mehr als Lehrer und Seelsorgefunktion vorgesehen und nicht als aufgehobene Person.
Ja. Wie streng ist dann die Funktion? Oder anders gesagt, wenn jetzt ein Priester, vor allem, glaube ich, bei der katholischen Kirche etwas sagt, dann gilt sein Wort sehr, sehr viel. Dann ist das, gilt das und dann wird es umgesetzt. Bei den Evangelischen ist es, glaube ich, ein bisschen lockerer. Das heißt, wie streng ist dann ein Rabbiner, weil Sie sagen, aber wie ich Sie verstehen habe, ist es nicht ganz so vielleicht vorgesetzt oder autoritär, sondern ein bisschen mehr eine unter vielen. Also nicht ganz so, dass nur sein Wort im religiösen Sinne dann zählt, oder?
Je nachdem, es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Manche Leute nehmen dem Wort von Rabbiner als ganz wichtigen Wort, ganz wichtigen Hinweis, ganz wichtige Meinung. Je nachdem, wie ich den Rabbiner einschätze und wie sehe ich ihn als meinen Vorbild. Und bei den anderen Leuten, es ist nicht mehr als Empfehlung oder noch gar nicht mal das.
Ja, wie ist dann die Ausbildung zum Rabbiner, ist das jetzt weltweit überall alles die gleiche Richtung oder gibt es verschiedene vielleicht auch Ausrichtungen, ein Rabbiner mehr in der einen Richtung, einer theologischen Ausrichtung, der anderen in einer anderen Richtung, vielleicht der Begriff mit den orthodoxen Juden kommt mir da ein bisschen im Sinne. Also macht jetzt jeder A die gleiche Ausbildung, die gleiche Laufbahn, hat dann auch den gleichen theologischen Background oder gibt es da Unterschiede, unterschiedliche Ausprägungen oder ist das, macht jeder Rabbiner ja den gleichen Werdegang und hat das gleiche theologische Handwerkszeug dann?
Also Sie haben es angesprochen, es gibt im Judentum die sogenannten orthodoxen Juden, ich werde mehr sagen, gesetzestreue jüdisches Leben oder jüdische Menschen, das passt mehr zum jüdischen Glauben. Was ist der Mainstream sozusagen, also die überwiegenden Prozent von den Juden weltweit? Und es gibt die sogenannten liberalen Juden. Da ist die Ausbildung zwischen den beiden Gruppen unterschiedlich schon. Bei dem Gesetzestreue dasselbe. Jeder Studium, jeder Lehrhaus legt da mehr Wert an bestimmten Bereichen, an bestimmten sozusagen Themen innerhalb dem Judentum. Jüdisches Leben oder jüdische Religion ist ein sehr, sehr breites Thema und kann man nicht alles wissen, kann man nicht alles studieren. Und deshalb jeder Studiumsleiter legt da Wert an bestimmten anderen Themen. Und dann natürlich schaut die Gemeinde an, welcher Rabbiner aus welcher Ausbildung passt mehr für unsere Erwartung. Es ist ein ganz normales Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da gibt es eine ganz normale Ausschreibung und ganz normale Stellenbeschreibung. Was erwarte ich von ihm? Und je nachdem, was er weiß, was er kann, kann er mir in meinem Bedarf unterstützen.
Ja, das heißt, wahrscheinlich ist dann so, dass je nach, nach Universität oder Lehrstuhl, wo dann derjenige gelernt hat, auch die Ausprägung halten, die Schwerpunkte bisschen unterschiedlich sind, hängt bestimmt ja auch wieder von den Lehrern oder von denjenigen ab, wo dann vielleicht
Ausprägung weniger. Ja. Es ist mehr seiner Wissens. Mhm. Manche kennen sich mehr aus mit sozusagen Kinderausbildung und jugendlichen Arbeit und die anderen leider mit Beerdigung und die dritte vielleicht mehr mit Hochzeit und junge Familien. Also jeder hat sich spezialisiert mehr an bestimmten Richtungen, an bestimmten Bereich im Judentum und je nachdem, wie gesagt, was braucht die Gemeinde. Manche Gemeinden haben mehr als einen Rabbiner. Ah, ja. Eine ist zuständig zum Beispiel für die Altersheim und die andere ist mehr zuständig für die Grundschule und Kindergarten und je nachdem wird es auch dem entsprechenden Ausbildung von Rabbiner ausgesucht.
Ja, das wäre nämlich gerade die Frage gewesen, die sich mir eben aus dem, was Sie gesagt haben, schon ergeben hat, dass auch mal durchaus mehrere Rabbiner eine Gemeinde irgendwo dann betreuen können oder führen können. In Ulm, Sie sind aber der Einzige, also in Ulm ein Rabbiner und dann eben die Gemeinde. Aber es ist durchaus denkbar, dass es zwei sind. Jetzt mal eine blöde Frage, ich gehe davon aus, dass ich die Antwort weiß, aber Frauen können die Funktion eines Rabbiners nicht begleiten. Das ist im Judentum so definiert, dass es immer mehr sind, oder?
Nicht ganz. Die Aussage höre ich immer wieder. Es ist eigentlich so, die Gemeinde sucht in der Regel einen Ehepaar, die Oberleitung von der Gemeinde oder die religiöse Oberleitung von der Gemeinde erfüllen. Und dann sind die Erwartungen von beiden sozusagen eine gewisse Funktion in der Gemeinde zu übernehmen. Im Judentum ist es so, dass Männer und Frauen haben in ganz wenigen Bereichen unterschiedliche Aufgaben. Und dann gibt es eine gewisse Erwartung von dem Mann, also von dem Rabbiner, der soll das und das in der Gemeinde tut. Und da gibt es genauso die Erwartung von seiner Frau oder beziehungsweise von ihrem Mann, wie man das beschreiben möchte, dass die Frau diese und anderen Aufgaben in der Gemeinde übernimmt. Ein Rabbiner, der nicht verheiratet, wird ganz schwierig haben, ganz große Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden, weil es ist ein ganz großer Nachteil für die Gemeinde.
Ja, da ist vielleicht dann auch noch ein Unterschied, insbesondere zu den katholischen Priestern, die ja nicht heiraten dürfen. Das heißt, im Judentum, also ein Rabbiner darf heiraten, darf Familie haben. Und es ist sogar eigentlich gewünscht, weil Sie sagen, im Team mit der Frau dann eigentlich die Betreuung.
Nee, im Team mit ihrem Mann.
Ja, das ist, was ich meine. Im Team mit dem Mann, so meine ich. Das in dem familiären Umfeld, genau. So oder als Familie. So war das schon gemeint.
Ja. Ja. Aha. Also in manchen Bereichen spielt natürlich die Frau eine deutlich wichtigere Rolle als die Mann.
Ich schätze mal, wenn es in Richtung Kindererziehung geht, so, oder?
Zum Beispiel.
Ja.
Zum Beispiel.
Das heißt, da gibt es schon ein bisschen auch so eine traditionelle Aufteilung, wo jeder im Prinzip seine Kompetenz hat. Und
traditionelle, aber auch praktischen Teilung sozusagen. Jeder weiß ganz genau, wo sind seine Stärke und jeder soll auch seine Schwäche kennen. Und wenn man wirklich im Team arbeiten, dann kann man die Aufgaben, kann man die gemeinsam besser betreuen.
Gibt es denn eigentlich auch eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt ab einer bestimmten Größe der Gemeinde zu viel für einen Rabbiner oder eine Familie, dass man sagt, aus der Größe resultiert, dass dann zwei oder drei betreuen müssen. Also ich bin mal sagt, wenn ich jetzt New York Rabbiner, wenn ein Rabbiner wäre, der hat viel mehr Menschen zu betreuen, als es hier in Ulm ist. Das heißt, da würde man dann vielleicht sagen, je Stadtviertel ein Rabbiner, oder? Also das ist ja auch eine Größe.
Ist denkbar.
Ja.
Ist denkbar. Es gibt keinen bestimmten Grenzen, also es ist nicht irgendwo definiert, sozusagen ab bestimmter Mitgliederzahl braucht man zwei Rabbiner. Je nachdem nochmal, welche Aufgabe hat der Rabbiner und welche Erwartungen hat man von dem Rabbiner. Wenn man mehr persönlichen Kontakt mit den Menschen sich wünscht, dann kann einen Rabbiner natürlich nur begrenzten Zahl von den Mitgliedern betreuen. Wenn es mehr eine Gemeindeüberleitung sich wünscht, dann geht das auch beim größeren Anzahl von Mitgliedern.
Wie ist denn eigentlich mit Neu-Ulm? Sie sind in Ulm, die Ulmer Gemeinde, Sie haben eine Synagoge. Nun ist aber natürlich die Stadtfläche durch die Donau irgendwie künstlich da mal getrennt. Wie ist das eigentlich in Neu-Ulm? Hat Neu-Ulm jetzt auch einen Rabbiner und eine Synagoge? Nee, ich glaube, Synagogen gibt es nicht, oder?
Wie ist das? Eine Synagoge gibt es nicht. Mittlerweile, wir haben eine Sonderregel mit dem Bayerischen Ministerium getroffen, dass die Neu-Ulmer Juden bei uns offiziell als Mitglieder werden dürfen.
Ja.
Ich muss noch dazu sagen, wir haben die gleiche System eigentlich wie die christlichen Gemeinden, das heißt Körperschaft, Staatsvertrag, Religionunterricht, Kirchensteuer und so weiter, es ist genau das gleiche System und deshalb zwei Bundesländer, eine Gemeinde ist nicht immer leicht. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine große Diskussion wegen einer Schule aus Neu-Ulm, die wollten unbedingt jüdische Religionunterricht haben, eben nach Augsburg zu schicken, war ein bisschen zu viel. Und nach langer Diskussion und Verhandlung zwischen beiden Kultusministerium haben wir es geschafft, dass er über die Grenze hinaus nach Württemberg kommen kann und hier den jüdischen Religionunterricht bekommen.
Das heißt, es gibt explizit jüdische Schulen hier auch in Baden-Württemberg?
Nicht jüdischen Schulen, aber Religionunterricht.
Das okay. Also keine speziellen Schulen, die von der Religionsgemeinschaft irgendwie betrieben oder?
Es gibt in Stuttgart eine jüdische Grundschule, ja.
Ah ja.
Ja, aber ich habe jetzt wegen Religionunterricht gesprochen.
Ja.
Die jüdischen Schüler bekommen ganz normalen Religionunterricht, jüdischen Religionunterricht. Hat den gleichen Status wie die anderen Religionunterrichten.
Schön. Ich denke, wir haben schon 22 Minuten gesprochen. Wir spielen mal Musik. Herr Treppnink, Sie haben was mitgebracht. Und das Erste, was ich drin liegen habe, da lese ich, das heißt N.I. Main oder
Ma-Amin.
So. Ma-Amin, ja. Da hat sicherlich auch ein Background irgendwo einen Grund, dass Sie das mitgebracht haben. Möchten Sie dazu kurz was sagen, was wir da hören, was das vielleicht aussagt oder was es sich da handelt?
Also Sie haben jetzt ein Lied ausgewählt, der Worden stammen aus dem Maimonides, also vor 800 Jahren, der schreibt, trotz alles, was wir erleben, trotz aller Schwierigkeiten und Komplikationen, was wir auf dieser Erde haben, wir hoffen und wir glauben noch immer auf die Erlösung, wir hoffen noch immer und wir warten auf eine gute und bessere Zeiten. Die Melodie für diese Worten, was wir jetzt hören werden, stammt aus eine Gruppe von Juden, die im Transport nach Auschwitz waren und wussten, das ist höchstwahrscheinlich deren letzten Weg und trotzdem haben die dieses Lied, diese Worten gesungen und sagten auch jetzt in so einer schrecklichen Situation, wir hoffen noch immer, dass wir aus der Situation rauskommen und es wird besser sein.
Wir hören den Titel an und circa 4 Minuten sind wir wieder da. So, da sind wir schon wieder. Der Titel ist aus. Da sind wir bei der Plattform. Wir sprechen über das Judentum, wir sprechen über die israelitische Gemeinschaft in Baden-Württemberg, in Ulm. Und bei mir ist der Ulmer Rabbiner, der Schnör Trepnik. Herr Trepnik, wir haben schon gerade über Ulm ein bisschen gesprochen. Wir haben über, ja, Rabbiner gesprochen. Wir haben allgemein ein bisschen gesprochen. Aber eigentlich vielleicht sollten wir auch noch kurz so die wesentlichen Elemente vielleicht des Judentums ansprechen. Wie ist es überhaupt entstanden? Wann hat sich vielleicht mal die Geschichte von Christentum, Judentum irgendwie gesplittet? Was sind so die wesentlichen Unterschiede, wenn man das überhaupt in wenigen Worten oder sehr kurz sagen kann? Also was die eine Religion, macht die eine Religion im Wesentlichen aus? Und was macht die andere aus? Oder anders gesagt, was unterscheidet eben das Judentum vielleicht von den anderen? Also dass man das auf die Kürze vielleicht die Menschen, die das nicht so genau wissen, einfach irgendwie nochmal versucht zu erklären.
Ja gut, wir sprechen jetzt von einer Geschichte 4000 Jahren schaffen wir nicht innerhalb weniger Minuten. Aber die jüdische Religion als Religion entstand in Zeit von Mose, also vor 3300 Jahren, wo die jüdischen Menschen, die jüdischen Volk aus Ägypten befreit und die 10 Geboten am Berg Sinai bekommen. Im Judentum ist es so, dass wir erstmal die 5 Bücher Mose als unseren Gesetzbuch haben. In diesen 5 Büchern Mose sind ziemlich viele Gebote und Verbote. Also vergleichbar mit anderen Religionen auf jeden Fall. Das sind insgesamt 613 Gebote und Verbote. Das entspricht wirklich dem Alltag von dem Menschen, nicht nur bestimmten Tagen oder bestimmten Situationen im Leben. Manche Gebote und Verbote sind oder betreffen natürlich mehr dem jüdischen Tempel, der früher in Jerusalem war, oder die Priester und so weiter. Das betrifft nicht jeder von uns. Das sind die wichtigen Kernen von Judentum. Wir haben dem Alten Testament als wichtige Bücher, und hinter dem Alten Testament gibt es nur wieder Auslegungen zum Alten Testament.
Mhm. Ja, und ja, die Geschichte hat auf jeden Fall die zwei Religionen dann so, ja, also Christentum, Judentum irgendwo dann in zwei ein bisschen verschiedene Wege gehen lassen, aber bestimmte Grundelemente irgendwo sind ja schon auch gleich, oder?
Denke ich schon.
Ja, dass man einen Gott glaubt,
an Erlösung. Ich bin jetzt nicht der Experte zum christlichen Glauben, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, wir glauben allen, nicht nur Juden und Christen, sondern Juden, Christen und Muslim auf jeden Fall, an einem Gott, an einem Schöpfer. Ich denke, wir haben alle die 10 Gebote als wichtigen Gebote, als wichtigen Teil unseren Glauben. Also es gibt schon einige Gemeinsamkeiten.
Mhm. Ja, gibt es dann auch zwischen jetzt eigentlich der jüdischen Gemeinde oder den Religionsgemeinschaften dann mit anderen irgendwo dann einen gedanklichen Austausch? Also, dass sie auch dann gerade vielleicht mit christlichen oder mit muslimischen Menschen dann irgendwo sich austauschen und auch einfach, sagen wir mal, das gegenseitige Verständnis irgendwo und auch einfach die Kenntnis, was vielleicht, wo man Unterschiede hat, wo man Gemeinsamkeiten hat, irgendwie zu befördern?
Es gibt in Ulm unterschiedlichen theologischen Kreisen, aber über die theologischen Kreisen hinaus. Es gibt einen sogenannten Rat der Religionen. Seit November 2012 sitzen wir Vertreter aller großen Religionen, also Juden, Christen, Muslim, aber auch anderen, zum Beispiel die alevitischen Gemeinde ist auch dabei. Wir treffen uns ein paar Mal im Jahr und wir behandeln oder wir besprechen mehr praktischen Themen und wenig theologischen Fragen. Es bringt schon zu Verständnis, aber vor allem es bringt uns alle zu einem guten Zusammenleben. Mhm. Zu einem guten Zusammenleben und gute Lösungen für bestimmte Situationen und Themen, die beschäftigt uns allen, wie zum Beispiel Gebeträume im öffentlichen Instituten, Uniklinik und so weiter, wie Bestattungsgesetz in Baden-Württemberg, damit angepasst vor kurzem, damit auch Menschen anderen Glauben hier in Baden-Württemberg Menschen bestatten können, beerdigen können und so weiter. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Gremium.
Ja, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich auch Familien oder auch, ist es zulässig, dass denn zum Beispiel Menschen heiraten, also ein jüdischer Mensch mit einem christlichen Mensch, ist das eigentlich dann nach jüdischem Glauben oder noch zulässig oder ist das eher schwierig oder wie ist das eigentlich?
Aus religiöser Sicht ist nicht zulässig.
Okay, ja.
Menschen leben zusammen, Menschen heiraten, auch Standesamt, ohne jetzt dem Rabbiner oder dem Pfarrer zu fragen. Mhm. Aber aus religiöser Sicht ist es nicht erwünscht.
Mhm. Ja. Nochmal vielleicht eine Frage. Die strenger Gläubigen, die so einen orthodoxen Juden, die nehmen dann die von Ihnen angesprochenen Gebote irgendwie noch genauer, noch ernster? Oder wo unterscheidet sich jetzt auch fürs Alltag, für den Alltag? Das heißt, ja, ich bekomme mit oder meine zu verstehen, dass die Menschen eben dann mehr sich im Alltag nur mit den religiösen Dingen befassen. Wo unterscheiden die sich dann genau? Also wo diese strenge Auslegung, wo macht die sich dann bemerkbar? Oder woran nehmen die es genauer als diejenigen, die jetzt nicht ganz so streng den Glauben irgendwie interpretieren?
Wir sagen immer, zwei Juden haben drei Meinungen. Also sie können sich vorstellen, wie viele unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Auslegungen und Ausprägungen zum jüdischen Glauben gibt. Es gibt natürlich Menschen, die die Gebote und Verbote, die religiöse Gebote und Verbote ganz ernst nehmen und die anderen wenig ernst. Und manche sind extrem ernst und die anderen sind extrem unernst. Das gibt alles. Am Endeffekt ist eine ganz persönliche Entscheidung von dem Mensch, wie er die Gebote und Verbote, die ziemlich klar formuliert, in seinem privaten Leben umsetzt.
Das heißt, wenn ich das richtig weiß, ist es ja so, zum Beispiel jetzt in Israel, dass die Orthodoxen zum Beispiel mehr im Religiösen unterwegs sind, zum Beispiel auch keinen Wehrdienst leisten müssen, glaube ich, mehr eben Glaubensfragen unterwegs sind und die anderen, in Anführungszeichen, die es nicht so streng im Normalgläubigen im Prinzip auch ganz normal, wo es nicht oder nicht so, dass der Glaube nicht ganz so in den Alltag vielleicht dann irgendwo einfließt, oder?
Es ist in Israel einen als ganz normalen demokratischen Land, ist eine politische Frage. Ist eine politische Frage, wird immer im Koalitionsvertrag, sozusagen in Koalitionsverhandlung verhandelt, wer zum Militär gehen muss und wer darf und wer soll. Und je nachdem, welche Koalition steht und wie ist dem Gesetz, werden bestimmten Gruppen die Wehrpflicht haben oder doch von der Wehrpflicht befreit oder verschoben. Es gibt auch manchen, die studieren ein bisschen länger und haben die Wehrpflicht oder den Militär nicht mit 18, sondern erst mit 21, 22.
Das heißt, da auf jeden Fall gibt es einfach dann Unterschiede und die eine oder andere Gruppe interpretiert dann eben, beziehungsweise interpretiert dann den Glauben in Bezug auf den, wie der Alltag gelebt wird, einfach, sage ich mal, unterschiedlich. Also bei den einen kommt es im Alltag nicht ganz so deutlich zum Tragen, das heißt, die leben relativ normal, in Anführungszeichen, ohne dass es so erkennen ist. Die anderen richten sich eben streng nach dem Glauben und arbeiten dann halt nicht am...
Ich werde jetzt ein bisschen undiplomatisch sein, aber ich werde trotzdem den Vergleich machen mit ganz normalen Landesgesetzen. Es gibt manche Menschen, die leben nach dem Landesgesetz und die anderen nehmen es nicht ganz so streng.
Ja.
Der große Unterschied ist, dass im religiösen Bereich haben wir keine Polizisten, die kontrollieren, was jeder bei sich zu Hause oder in seinem privaten Leben tut. Und deshalb jeder entscheidet am Endeffekt für sich selber.
Ja. Mhm. Gucken wir mal so, das war auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, dass jüdisches Leben, auch vielleicht wie Ihr Alltag dann aussieht, was unterscheidet den jetzt vielleicht von einem christlichen Alltag? Wie leben Sie den Alltag? Also ich weiß zum Beispiel, Sabbat ist Samstag, ist bei Ihnen ein hoher Feiertag. Vielleicht berichten Sie einfach mal so in ganzen Kürze einfach, wie Ihr Alltag auch aussieht oder auch allgemein dann einfach der jüdische und wie er sich dann vielleicht unterscheidet von dem, was jetzt überwiegend so die Menschen aus dem Christentum kennen. Also wie sieht das Ganze im Alltag so einfach?
Ja. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt, wenn ich jetzt nicht von mir persönlich als Rabbiner spreche, dass ich sozusagen praktisch mit dem ganzen Tag mit den religiösen Fragen und Seelsorge beschäftige. Einen Einführungszeichen normalen gläubigen Jude hat der Unterschied, dass er betet dreimal am Tag, morgens, Nachmittag, Abend, dass er nur koscher isst, aber ansonsten kann und oft ist auch so ganz normalen Arbeit haben. Er geht praktisch zu seiner Arbeit um 8 Uhr, um 9 Uhr morgens, arbeitet ganz normal an 8 Stunden, kommt wieder zurück nach Hause zu seiner Familie. Es gibt da keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist natürlich am Samstag. Da ist es für uns Juden die heiligen Tage in der Woche, den wichtigen Tag in der Woche. Am Samstag arbeiten wir nicht. Am Samstag ist ein Tag für religiösen, spirituellen Dinge und aber auch für die Familie.
Ja, und das, was Sie angesprochen haben mit dem Koscher, wollte ich vielleicht nochmal nachfragen. Das betrifft also dann Ernährung. Das heißt, was ist da genau hinter dem Koscher, der Hintergedanke? Ich weiß nur, dass bestimmte, ich glaube Milch und irgendwie Fleisch, irgendwas muss getrennt gelagert werden, darf nicht miteinander verarbeitet werden. Was ist jetzt da der Hintergrund? Hat es einen religiösen oder auch einen praktischen Grund, der irgendwo, ja, aus Erfahrung einfach mit dem Motto, passt nicht? Oder was ist da der Hintergrund
beispielsweise? Da mischen wir wenig Erfahrung Gründe in dem Sinn, in der Sache, sondern es ist erstmal einen religiösen Hintergrund.
Ja.
Und der religiöse Hintergrund ist, dass im 5. Buch Mose, also im 4. Buch Mose, im 5. Buch Mose wiederholt, welchen Fleisch, welchen Tiere dürfen wir Juden essen, welchen Fische, welche Geflügel und so weiter. Und sie haben das Recht, auch eine ziemlich strenge Trennung zwischen Milch- und Fleischprodukten. Das ist richtig. Mhm. Ob es praktischen, medizinischen Gründen gibt oder nicht, ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht der Experte. Wir folgen aber die Gesetze überwiegend, weil es ist so von Gott gegeben. Und wenn wir glauben, dass Gott hat uns dieses Gebot, dieses Verbot gegeben, dann glauben wir auch, das ist für uns richtig so und deshalb machen wir es.
Sie sagten gerade, es sind im Judentum dann bestimmte Fleisch darf gegessen werden. Das heißt, gibt es da auch Einschränkungen, dass jetzt also bestimmtes nicht gegessen werden darf, irgendwie bestimmte Tiere ausgeschlossen sind, dass man, was weiß ich, keine Schafe oder kein Hühner oder irgendwie.
Keine Schweinefleisch.
Kein Schweinefleisch,
Beispiel. Ja. Mhm. Zum Beispiel. Mhm.
Weitere oder andere Tiere auch, oder ist das jetzt?
Also ich würde sagen, das ist jetzt dem Bekannten, dass wir keinen Kamelenfleisch essen, interessiert jetzt wenige Leute, oder keinen Pferdenfleisch essen, interessiert jetzt wenige Leute, außer es wieder einen Skandal mit Pferdefleisch kommt. aber kein Schweinefleisch ist auf jeden Fall einen wichtigen Thema. Dem Fleisch werden auch entsprechend, oder die Tiere werden auch entsprechend geschächtet. Es gibt einen ganz bestimmten Ritual, wie man die Tiere schächten. Wir essen auch kein Blut. Das heißt, es gibt auch einen bestimmten Prozess, wie man dem kompletten Blut aus dem Fleisch rausnimmt. Es ist schon einen gewissen Prozess, bis dass man...
Das heißt, die Einschränkung ist dann sehr stark eben oder im Wesentlichen jetzt auf Fleisch reduziert. Oder gibt es auch andere Sachen, die man...
auch nicht alle Fische.
Ah ja,
aha. Ja, also wir essen nur Fische, die Schupfen und Flossen haben.
Aha, ja. Und aber sonst Obst und Gemüse ist alles, Obst da ist alles unkritisch oder was weiß ich, was man sich, Kartoffeln und Reis, gibt es keine Einschränkung.
Keine.
Ja, ich schaue auf die Uhr, Treppnick. Wir haben schon wieder eine ganze Weile gesprochen. Ich denke, wir spielen nochmal Musik, die Sie mitgebracht haben. Ich habe einfach mal den nächsten Titel hier, der ist schon mehr oder weniger automatisch angesprungen. Da steht Jerusalem oder Jerusalem. Spielen wir den? Möchten Sie da
spielen vielleicht? Spielen wir sehr gerne den.
Ja.
Wir haben vorher von Jerusalem und Israel gesprochen. Ich glaube, es passt wunderbar.
Das machen wir. Und wir sind zurück in 3 Minuten und 30. Die Plattform Radio Free FM. Wir sprechen heute Nachmittag mit meinem Studiogast, dem Herrn Schnür Treppnick, dem Rabbiner der Ulmer Israelitischen Gemeinschaft. Und damit sind wir auch eigentlich schon wieder bei Ulm zurück, nachdem wir gerade ein bisschen den Ausflug in das Umfeld des Judentums und ein bisschen in die Hintergründe, beziehungsweise einfach auch, was unterscheidet es von dem, was vielleicht die Menschen, die eher christlichen Glaubens sind, tagtäglich erleben, tun. Kommen wir wieder ein bisschen konkreter nach Ulm zurück und dann komme ich natürlich auch auf das Thema Synagoge. Die Synagoge, Herr Treppnick, die aktuelle ist 2012, glaube ich, fertiggestellt worden. Und es gab eine Synagoge, die in der Reichsprogrobennacht am 9.11.1938 zerstört wurde. War, glaube ich, auch eine sehr große, sehr schöne. Irgendwo, die hier im Beinhof, glaube ich, beheimatet war, oder?
Das ist wahr. Die ehemalige Synagoge stand genau hinter unserer heutigen Synagoge, 8 Meter entfernt von unserem heutigen Standort. Aber muss ich noch dazu sagen, wir haben unsere Synagoge nicht wegen und nicht trotz der Vergangenheit gebaut. Wir haben unsere Synagoge gebaut, weil wir jetzt momentan auch jüdisches Leben, jüdische Menschen hier in Ulm haben. Und deshalb für uns jetzt, für die Gemeinde, war wenig wichtiger, ob die Synagoge auf dem Weinhof oder woanders gebaut werden, sondern war es wichtig, dass es irgendwo Stadtmitte zentral gut zu erreichen sein.
Ja, und in der Zeit, also in der Zeit des Dritten Reichs, haben wir gesagt, nach Reichspogromnacht ist die bis dato die Synagoge zerstört worden. Das heißt, in der Zeit zwischen damals und dem Bau der aktuellen Synagoge, wo sind die Menschen dann dort zusammengekommen? Ich meine, es hat ja immer jüdische Bevölkerung in Ulm gegeben. Das heißt, wo war da die Zusammenkunft? Wie konnte da jüdisches Leben dann stattfinden?
Sie sagen, es waren immer zwischen 1948 und 1990 lebten in Ulm weniger als 10 Juden.
Oh,
ja. Und deshalb, die hatten gar keine Synagoge und die hatten nicht wirklich die Möglichkeiten gehabt, hier irgendwo in der Region deren Glauben zu prägen, sondern nur in Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Erst mit der Neuzuwanderung aus Osten 1991, 92 hat sich wieder eine Gruppe hier in Ulm zusammengekommen und deshalb, wie ich vorher erwähnt habe, bin ich 2000 hierher aus Israel gekommen und 2002 haben wir erst mal nach so vielen Jahren einen kleinen Raum in der Neutostraße gemietet.
Ja, das heißt, es gab eine Phase, das haben wir jetzt auch nicht bekannt, wo quasi überhaupt keine jüdische Gemeinde mehr existent war und auch kein Glauben gelebt wurde, und das dann erst wieder, dann, wie Sie gesagt haben, mit Zugang von externen und dann letztendlich ab ungefähr 2000, sagen wir mal, mit den Möglichkeiten, die gegeben waren. Und dann haben Sie sich entschlossen, es muss wieder oder soll eine Synagoge entstehen.
Die Räumlichkeiten waren einfach zu eng für uns.
Ja.
Und wir hatten angefangen zu suchen, wo gibt es die Möglichkeit, entweder was zu kaufen oder zu bauen, zu umbauen. Und dann kam zu mir Martin Rivoire, dem Landtagabgeordneten, Gemeinderat hier in Ulm,
ja,
und hat vorgeschlagen, dass wir den Grundstück auf dem Weinhof von Stadt Ulm kaufen können und da eine Synagoge bauen. Wir hatten da einen gemeinsam mit der Stadt Ulm sogenannten Architektengutachtenverfahren durchgeführt, neuen eingeladenen Architekturbüro, bis dass wir den passenden Entwurf, den passenden Pläne gefunden
haben. Wenn man dann so einen Haus errichtet, so eine Synagoge aufbaut, gibt es ja bestimmt auch irgendwelche wichtigen Aspekte, die man berücksichtigen muss. Ich habe vorher genannt, da gibt es einen Punkt, den sollten Sie bestimmt gleich in der Ausrichtung, Himmels- oder Blickrichtung unter anderem. Was sind da sonst noch dann vielleicht für Punkte zu berücksichtigen? Was muss so eine Synagoge Verantwortung erfüllen, um der Aufgabe gerecht zu werden?
Eine Synagoge selber sollte eine sehr eingeladene und warme Atmosphäre haben. Menschen sollten gerne zur Synagoge kommen. Es ist für uns eine Ehre, in die Synagoge zu gehen. Und deshalb gerne Tageslicht, gerne bequemen Sitzplätze und so weiter, dass die Menschen sich wohlfühlen. Mhm. Aber außer der Synagoge selber haben wir da einen kompletten Gemeindezentrum mit unterschiedlichen anderen Räumlichkeiten und da ist natürlich die Nutzung das Wichtigste.
Die Ausrichtung haben wir, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Die geht.
Die Ausrichtung, was Sie erwähnt haben, Richtung Jerusalem, das ist ganz wichtig. Das hat hier in Ulm dazu gebracht, dass wir einen wunderschönen Fenster in der Ecke haben, weil dem kompletten Innenraum die Synagoge ist Richtung dem Ecke Südwest hier.
Ja, dann in so einer Synagoge, die Lesung finden da, wie ich verstanden habe, dann sehr häufig statt und der Begriff, also mal, wo die Heiligen Schriften drinstehen, ist die Tora, wenn ich das richtig verstanden habe, gelernt habe.
Da haben Sie auch Mose.
Ja.
Und wir haben die fünf Bücher Mose natürlich als ganz normalen, Einführungszeichen, normalen heiligen Bücher auch zu Hause. Mhm. Aber in der Synagoge haben wir den fünf Bücher Mose als Rolle auf Pergament per Hand und in Tonfeder geschrieben. Genau wie die ersten Torarolle durch Mose vor 3300 Jahren. Und die ist ganz genau buchstäblich identisch mit dem damaligen Torarolle. Jede Synagoge besitzt mindestens so einen Torarolle, oft mehr als einen, weil die nutzen wir zu bestimmten Gottesdiensten, wo wir aus dem Tora bestimmten Paragraphen lesen.
Das heißt, das hat irgendjemand in der Vergangenheit von Hand geschrieben oder wird es jetzt extra für Sie neu geschrieben?
Es wird immer wieder neu geschrieben. Mhm. So eine Tora-Rolle kann man für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, benutzen. Irgendwann mal ist die Schrift nicht mehr vollständig und da kann man die nicht mehr in die Synagoge benutzen. Dann wird die Tora-Rolle nicht entsorgt, sondern auf dem jüdischen Friedhof auf extra Grab beerdigt. Mhm. Ja. Weil das ist für uns was ganz besonders Ehrenvolles, ganz besonders Wertvolles. Und deshalb braucht man immer wieder neue.
Diejenigen, die da schreiben, sind dann Religionsgelehrte, glaube ich, oder?
Die sind Experten, die haben es extra gelernt, wie man eine Tora-Rolle schreibt. Das ist ein extra Beruf.
Wie lange schreibt man denn an so einem Werk?
Ich meine, 10 bis 12 Monaten.
Ja, Sie sagten, das sind 5 Bücher Mose drin, das heißt, das ist ja sehr, sehr viel Text, der da drin ist.
Sind 350.000 Buchstaben ungefähr.
53.000?
Ja, also wow. Es ist schon einen richtigen Aufwand, dauert circa 10 bis 12 Monate. Und demnach muss noch von jemandem anders kontrolliert werden, das ist alles richtig geschrieben, wenn ein Fehler passiert, muss korrigiert werden, erst dann kann die Tora-Rolle in der Synagoge verwenden.
Die Schriftzeichen sind ja auch anders als jetzt unsere Schrift, die wir die Schreibschrift kennen, vielleicht kurz zu erläutern.
Das ist hebräisch.
Das ist die hebräische Schrift.
Das ist die hebräische Schrift. Ja. Es ist eigentlich sehr ähnlich zum ganz normalen hebräischen Schrift. Jeder, der hebräisch lesen kann, kann aus dem Tora lesen. Da ist nichts Besonderes. Es gibt natürlich gewisse Vorschriften, jeder Buchstaben ganz genau, wie es geschrieben. Also es ist ein klein bisschen, ein dick bisschen anderen Schriftart, aber...
Und das ist dann wirklich Buchstabe für Buchstabe oder gibt es auch so eine Art Steno-Schrift oder sowas?
Nein, das ist nicht. Buchstabe für Buchstabe.
Aha. Und das zu erlernen ist mit Sicherheit auch etwas, ja, wahrscheinlich Basics sozusagen, die Sie dann im Studium oder als Spieler dann
alles natürlich lernen. Richtig, aber nicht zu schreiben.
Ja.
Also dem Schreiber hat es einen kompletten anderen Ausbildung.
Ah ja, aha.
Ja.
Sieht ja auch so von den Schriftzeichen sehr kunstvoll aus, das heißt, da muss man dann schon auch wahrscheinlich eine sehr, sehr ruhige Hand haben, um überhaupt damit umgehen zu können und das dann
Und Tinte und Feder kann nicht jeder.
Ja. Ja, ja. Und die Rolle von den Dimensionen, wie groß ist dann so eine Rolle?
Also die Höhe von dem Pergament selber ist ca. 50 cm, ein bisschen mehr. Die Länge ist im 5 Büro Mose, also das sind schon 40 Meter lang oder so.
40 Meter?
Ja.
Das heißt, wenn Sie
es ist aber nicht ein Pergamentstück, sondern es sind mehrere Teile, die zusammen geklebt. Werden insgesamt aber.
Ja, und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen bestimmten Vers oder irgendwo einen Absatz lesen und finden wollen, dann müssen Sie, wenn es blöd läuft, die 40 Meter abwickeln, um am 39. Meter dann an eine Position zu gelangen, wo der Text steht, oder?
Nicht ganz, weil jeder, der sich ein klein bisschen auskennen, weiß ungefähr, wo dieser Paragraph ist.
Ja.
Und deshalb muss man nicht ganz, also da kann man sagen, ja gut, jetzt muss ich rechts rollen oder links rollen. Es ist ungefähr im zweiten oder dritten Kapitel im zweiten Buch Mose, also da muss man in der Regel nicht den gesamten Tora-Rolle aussuchen. Mhm.
Aber muss auf jeden Fall sich sehr gut auskennen und an der Stelle schon wissen.
Ein klein bisschen
schon. Und Sie sagten, es hält 30 bis 40 Jahre, das Papier.
Mindestens.
Das ist dann ein sehr wertvolles Pergamentpapier oder was
auch immer? Es ist kein Papier, es ist ein echtes Pergament, also Leder.
Ja. Ach so, ja.
Ja, ja, es wird verarbeitet und deshalb hält das mindestens 30, 40 Jahre, in der Regel noch gar länger.
Ja, Sie haben es, glaube ich, eine wertvolle Rolle
vor ein paar Jahren gehalten. Wir haben eine zusätzliche Tora-Rolle vor einem halben Jahr zum 5 Jahre Synagoge erworben, weil, wie Sie vorher gesprochen haben, zum bestimmten Feiertage lesen wir bestimmten Paragraphen, manchmal noch gar 2 oder 3 unterschiedlichen Paragraphen. Und damit wir nicht während dem Gottesdienst hin und zurück holen müssen, haben wir einen zusätzlichen.
Ja. Ein Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, wir haben im Vorgespräch gesprochen, der 29.09. ist für Sie ein sehr wichtiger Tag. Vielleicht erzählen wir auch ganz kurz, was es damit auf sich hat. In diesem Jahr ist es der 29.09., es ist nicht regelmäßig der 29.09.
Genau, das jüdische Neujahr beginnt dieses Jahr, 29. September, am Abend. Es ist eigentlich vorabends dem jüdischen Neujahr. Jüdische Neujahr ist bei uns ein ganz wichtiges Fest, wo wir nach dem jüdischen Glauben von Gott unter Gericht stehen, sozusagen, und Gott entscheidet, was ist mit jeder von uns nächstes Jahr passiert werden. Wir geben einen gewissen Bericht, einen gewissen geistlichen Bericht an Gott. Was habe ich dieses Jahr gut gemacht? Was kann ich nächstes Jahr oder was soll ich nächstes Jahr besser machen? Es ist einen sehr emotionalen, einen sehr Höhefeiertag. Wird jetzt nicht gefeiert mit Partys, sondern eher gefeiert mit Besinnung, mit lange Gebet in der Synagoge, mit sehr viel zum Nachdenken.
Die höchsten Feiertage, ich glaube Passafest oder sowas bei Ihnen?
Passa ist im Frühling.
Ja.
Ja. Kann man aber nicht sagen, das ist die Höhefeiertag. Also ich würde schon sagen, die neue Jahr ist die wichtigen, den seriösen Feiertag auf jeden Fall. Aber Sie haben recht, Passa ist einer der wichtigen Feiertage im Jahr.
Ja, ansonsten noch irgendwie wichtige Termine, die Sie irgendwie dann auch im Kalender haben?
Wir haben immer wieder auch Synagogenführung und Tag der offenen Türe auch für die Besucher. Wir hatten letzte Woche einen, während der Kulturnacht stehen hunderte Menschen vor dem Haustür und wollen sehr gerne die Synagoge besuchen. Mhm. Wer möchte aber die Synagoge besuchen, kann gerne auch uns einen E-Mail schreiben und dann machen wir einfach Terminvorschläge, entweder als Extragruppe oder als Einzelperson mit einer geplanten Gruppe dazu.
Das heißt, die Möglichkeit besteht. Das heißt, es können auch Christen auf jeden Fall, da gibt es jetzt keinen Ausschluss.
Wir hatten letztes Jahr, im Jahr 2018, mehr als 100 Gruppen, die zu so einer Synagoge kamen, nicht-jüdischen Menschen, mit insgesamt mehr als 5000 Leuten. Mhm. Also jeder, der möchte die Synagoge besuchen, außer wenn er möchte einen ganz bestimmten Termin, wo es nicht geht, werden die Möglichkeit haben.
Und für diejenigen, die jetzt daran Interesse haben, jetzt vielleicht auch zuhören, können wir ganz kurz sagen, ich nehme an, da darf man sich irgendwo per Mail hinwenden?
Am besten per E-Mail.
Ja.
Es funktioniert am besten. Mhm. In unseren Webseiten www.irgw-ul. Da gibt es die Informationen.
Ja. Ansonsten gibt es noch irgendwie in Bezug auf Ulm irgendeinen wichtigen Aspekt, wo Sie auch vielleicht dabei sind oder wo man irgendwo, ja, wo Sie auch mitmachen oder irgendwie, wo man Sie auch irgendwie erleben kann oder die jüdische Gemeinschaft?
Ich beteilige mich an mehreren Projekten hier in Ulm, jetzt nicht nur nicht unbedingt nur jüdischen Projekten, einigen sozialen Projekten hier in Ulm. Ich denke, Ulm hat sich bis jetzt gezeigt und ich hoffe auch weiter so Zeichen für Toleranz, für Miteinanderleben. Mhm. Ich hoffe sehr, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Nationen, wie hier in Ulm, aus mehr als 70 Nationen in so einer kleinen Stadt ganz gut zusammenleben. Und wir hoffen alle, dass es weiter so geht und immer noch besser.
Gibt es sonst irgendwie einen Wunsch oder irgendwie was, was Sie noch oder irgendwie was Sie noch loswerden wollen? Wir haben noch ungefähr 30 Sekunden oder irgendwas, was Sie noch sagen möchten.
Jeder von uns, jeder, der in der Sendung hört, wenn er sich Gedanken macht, wie kann ich mir selber verbessern, wie kann ich meine Familie und meine kleinen Umgebung verbessern, was kann ich morgen besser tun als heute, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht.
Wunderbares Schlusswort, Herr Trepnik. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Das war die Plattform heute Nachmittag zu dem Thema jüdische bzw. israelische Glaubensgemeinschaft und Judentum hier in Ulm. Mein Name ist Michael Trost. Mein Studiogast war der Herr
Schneur Trepnik.
Genau.
Rabbiner ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen. Wir sagen Tschüss und um 17 Uhr geht es hier weiter an der im Programm.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.